With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Ne, hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ich vor die Mannschaft getreten bin, vor das Team, das Management-Team oder auch die Agents, dann wusste ich immer, dass ich den Rückhalt von Christian Völkers hatte. Und dieses Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und ich glaube, das war dann auch schlussendlich der Bruch zwischen uns beiden.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Dieser Podcast trägt ja im Untertitel folgenden Slogan, wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Und ich glaube, das können wir dieses Mal in dieser Folge so genau erzählen wie selten zuvor. Denn mein heutiger Gast hat 27 Jahre für ein und dasselbe Unternehmen gearbeitet. Er hat bei Engel & Völkers als Auszubildender angefangen und ist dann bis zum CEO von mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschafft. 2019 war er schon einmal in diesem Podcast. Damals brachte ihn Christian Völkers mit, den ich fragte, ob er nicht mal Lust hat, diesem Podcast zu sein. Und er sagte, ich mache das gern, aber nur, wenn ich jemanden mitbringen kann. Und ich dachte, warum bringt er jemanden mit? Und Christian Völkers stellte mir damals meinen heutigen Gast als künftigen alleinigen CEO seines Unternehmens vor. Und ich hatte den Eindruck, das kann ich heute sagen, die beiden haben so etwas wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. Das wirkte alles sehr vertraut, das wirkte wie so eine Übergabe von einem Älteren an einen Jüngeren. Und ich glaube, das war auch so, ist es aber anscheinend heute nicht mehr. Denn mein heutiger Gast ist eben nicht mehr bei Engel & Völkers. Er hat über die Zeit dort, über diese lange Zeit, über die fast 3 Jahrzehnte ein Buch mit dem Titel Lage, Lage, Leadership geschrieben, in dem es um eine unwahrscheinliche Karriere genauso geht wie ein erstaunliches, unwahrscheinliches Ende. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, weil es einen anderen Blick wirft auf das Leben als Chef eines solchen großen Unternehmens. Und über all das wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf Sven Odier. Lieber Herr Odier, herzlich willkommen zurück, würde ich sagen, nach 6 Jahren hier in diesem Podcast-Studio.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, es ist richtig, 6 Jahre ist es her. Es war auch im Sommer, ich glaube, es war im August 2019. Und natürlich ist es für mich eine große Freude und Ehre, heute wieder bei Ihnen sein zu dürfen.
Und wir wollen Ihr Leben mal so ein bisschen aufblättern, weil Sie das auch in diesem Buch tun. Und beginnen mal
Ich bin gespannt, ob Sie selber, wenn ich dann sagen, Sachen, die Termine sagen, ob Sie sofort das parat haben. Aber wir beginnen mal am 19. Juli 1997. Lustig, 19.07.1997. Ein Datum, was wahrscheinlich Sie auch nicht vergessen werden, denn da war was?
Um Gottes Willen, am 19. Juli 1997.
Da haben Sie etwas getan, was Sie in Ihrem Leben nur ein einziges Mal getan haben.
Da habe ich dann bestimmt meine Bewerbungsunterlagen eingereicht.
Genau. Das war das Datum Ihrer Bewerbung, die es auch im Buch gibt. Genau.
Interessant, und das ist sogar ein kleiner Fehler, weil das müsste 1996 heißen, weil ich ja 1997 dann mit der Ausbildung angefangen habe. Also da ist mir ein kleiner Fehler in den Bewerbungsunterlagen unterlaufen. Anstatt 1997 müsste es 1996 heißen. Aber es ist wohl keinem aufgefallen und es ist ja dann auch ganz erfolgreich sozusagen weitergegangen.
Das ist das erste Unwahrscheinliche in Ihrem Leben oder überhaupt in dem Leben eines Menschen, der einen Job sucht. Sie haben tatsächlich bisher in Ihrem Leben, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, eine einzige Bewerbung geschrieben.
Das ist richtig. Ich habe eine einzige Bewerbung geschrieben, wie es so ist, nach der Schule, nach dem Abitur oder in der Phase, wo ich das Abitur gemacht habe, habe ich überlegt, was will ich denn machen? Und ich war immer sehr fasziniert von Interior Design, Architektur. Und mein Vater brachte dann irgendwann freitags nachmittags mal das Grund genug Magazin mit nach Hause. Und da habe ich
das
gedacht,
ist das Magazin von Engel und Völkers, ne?
Das ist das hauseigene oder das Magazin aus dem hauseigenen Verlag von Engel und Völkers. Und da habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich toll, diese Immobilien weltweit. Schöne Fassaden. Mich haben immer die Geschichten hinter der Fassaden der Eigentümer interessiert. Und da habe ich für mich beschlossen, du schickst eine einzige Bewerbung an Engel und Völkers. Und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, was Engel und Völkers ist. Ich kannte auch keinen bei Engel und Völkers. Aber wenn es nicht gut gegangen wäre, dann hätte ich mit dem Jurastudium angefangen. Aber so bin ich zum ersten Gespräch eingeladen worden und dann nahm sozusagen das Schicksal seinen Lauf.
Das kommt auch dazu, Sie haben nicht studiert.
Sind ich habe nicht studiert.
Nicht studiert. Also, ne, nächster Punkt dann. Das ist eigentlich fast das Lustigste. Ich weiß gar nicht, ob es so lustig war für Sie in dem Moment. Dann gab es ein Bewerbungsgespräch bei Engel und Völkers und Sie sind auch rechtzeitig da gewesen, nur leider im falschen Büro.
Ich war zum Zweitgespräch und habe mich so gefreut über die Einladung zum Zweitgespräch, weil ich beim Erstgespräch, da waren viele sehr, sehr gute Kandidaten. Und wie es so ist, man fragt sich dann, war man wirklich so gut, dass man zur zweiten Runde eingeladen wurde? Und ich hatte dann das Glück, dass irgendwann ein Brief ankam und den habe ich gar nicht so richtig durchgelesen. Für mich war klar, wow, Einladung zum Zweitgespräch, aber ich habe mir die Location nicht angeguckt, wo es denn sozusagen zum Gespräch sein soll. Und bin wieder an die Elbchaussee gefahren, damals Elbchaussee 414, habe geklingelt und dann öffnete mir jemand die Tür und sagte, Mensch, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt hier gleich mein Zweitgespräch und dann sagte sie, nee, die finden heute am Mittelweg statt. Und dann bin ich mit dem Auto die Elbchaussee wieder hochgefahren, man kann schon fast sagen gerast, Richtung Innenstadt. Bin auch ein bisschen zu spät gekommen, habe mir noch überlegt, was sage ich denn jetzt, Baum auf die Straße gefallen oder warum kann ich diese Verspätung irgendwie entschuldigen? Habe mich dann aber für die Wahrheit entschieden, habe gesagt, Mensch, ich war einfach am falschen Ort. Das war, glaube ich, in dem Moment mein großer oder mein großes Glück, denn die Nervosität war auf einmal wie weggeblasen. Mhm. Und dann habe ich das Zweitgespräch gemacht und damals waren es etwa so 400 Bewerber für 6 Ausbildungsplätze. Ich habe dann einen bekommen und das heißt auch, ich habe wirklich nur eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben.
Können Sie das erklären, dass Sie sie bekommen haben? Weil an sich würde man ja als Unternehmer denken, oh, der kriegt es nicht mal hin, an der richtigen Adresse zu erscheinen. Wir haben 399 andere, nehmen wir einen von den anderen?
Ja, das hätte ich sogar verstehen müssen. Ich glaube, dadurch, dass ich sehr ruhig geblieben bin und dann auch vielleicht sehr authentisch gewesen bin in Bezug auf, wie ich es erklärt habe und wie ich dann auch die Fragen beantwortet habe, hat man vielleicht gedacht, wow, der ist ganz schön stressresistent, der kann damit umgehen, denn viele wären vielleicht auch daran zerbrochen, hätten gesagt, um Gottes Willen, jetzt komme ich hier zu spät, das kann nichts werden, sind dann sehr nervös im Leben und in so einer Karriere muss man halt auch mit Druck und Stress umgehen und ich glaube, das hat mir in dem Sinne sogar geholfen, dass ich sehr erfolgreich diesen Bewerbungsprozess abschließen konnte.
Damals haben Sie wahrscheinlich noch nicht mit Christian Völkers Kontakt gehabt. Der hat die Auszubildende nicht ausgesucht, oder doch?
Nein, das war damals eine Geschäftsführerin und die Ausbildungsleiterin, mit denen ich Kontakt hatte. Mhm. Dann gab es noch 2 Auszubildende, die diese Gespräche aus dem zweiten Lehrgang sozusagen oder Lehrjahr mitgemacht haben. Also ich hatte keinen Kontakt zu Christian Völkers. Ich kannte ihn auch gar nicht. Ich kannte auch keinen, der ihn kennt. Also ich habe mich da wirklich beworben, weil ich fasziniert war von den Immobilien im Grund genug Magazin.
Wann war der erste Kontakt mit Christian Völkers?
Ich weiß, dass als ich am 1. August 1997 dann meine Ausbildung angefangen habe, sind wir durch die Räumlichkeiten geführt worden. Enge und Völkers war gerade umgezogen an die Stadthausbrücke und dann hat man natürlich alle Büros einmal reinschauen dürfen, viele Gesichter kennengelernt. Und da haben wir auch in das Büro von Christian Völkers geschaut. Der war aber, weil es Sommerzeit war, 1. August, auf seiner Finca auf Mallorca. Da hatte ich also nicht die Chance, ihn kennenzulernen. Ich glaube, dass ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, dann in dem Jahr 97 bei der Weihnachtsfeier, bei seiner Ansprache. Und dann natürlich ein Jahr später, als ich mich um die Lizenzpartnerschaft beworben habe.
Das ist das nächste Unwahrscheinliche, wenn man so eine Ausbildung macht. Normalerweise hat man dann die Idee, hinterher fest angestellt zu werden bei einem Unternehmen. Und Sie hatten eine ganz andere Idee. Sie, müssen Sie selber erzählen, Sie wollten sich eigentlich danach selbstständig machen.
Ja, ich durfte während der Ausbildungszeit ein Praktikum machen. Und ich hatte mich dann entschieden, dieses Praktikum bei einem Wettbewerber auf Mallorca zu machen. Und da habe ich sozusagen ganz anders als in Hamburg während meiner Ausbildung andere Abläufe, Strukturen kennengelernt. Ich würde sagen, fast keine Strukturen. Und das hat eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn man so erfolgreich mit so wenig Strukturen werden kann, dann muss man es selber machen. Und das war, und vielleicht ist das auch wie immer ein bisschen im Leben Glück, zu einer Zeit, wo Enge und Völkers gerade das Lizenzpartnermodell ins Leben berufen hatte. Und ich war so beseelt davon, dass ich eigentlich während dieses Praktikums und in meiner Ausbildung alles gesehen habe, um es dann selber zu machen, mich selbstständig zu machen. Ich war natürlich ein bisschen naiv, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich hatte natürlich nicht alles gesehen. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Haus vermittelt. Ich kannte die Sprache nicht und konnte sie auch schon gar nicht, ins Ausland zu gehen, sich selbstständig machen. Das war ein enormer Druck. Aber nach diesem Praktikum bin ich nach Hamburg zurückgekehrt und habe eigentlich jedem, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, erzählt, dass ich gerne Lizenzpartner werden möchte. Und natürlich war Christian Völkers von dieser Idee am Anfang überhaupt nicht begeistert.
Da hat er sie dann zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Hat wahrscheinlich einer gesagt, da ist so ein irrer Auszubildender, der will Lizenzpartner auf Mallorca werden. Seine Eltern würden auch das Startkapital so ein bisschen aus ihrer Altersvorsorge rausschneiden. Und dann hat er gesagt, den muss ich mir mal angucken.
Ja, der damalige Finanzvorstand hat dann gesagt, ja, ich habe es geschafft. Es gibt einen Termin bei Christian Völkers. Mhm. Und das war dann das erste Mal eigentlich, dass wir in seinem Büro, damals bin ich mit meinem Vater dorthin gegangen, weil wie gesagt, als Auszubildender hat man natürlich nicht das Startkapital. Meine Eltern hatten sich bereit erklärt, mir dieses Startkapital zu geben. Da habe ich ihn dann wahrgenommen und auch dort am Anfang hat er natürlich viele Fragen gestellt. Man merkte, dass er nicht richtig davon überzeugt war, aber der Finanzvorstand war damals so ganz pragmatisch und sagte, naja, wenn er es nun mal möchte und er hat auch die finanziellen Mittel, dann lass ihn doch mal gehen. Aber Christian Völkers, und das kann ich auch irgendwie verstehen, sagte, naja, der soll erstmal Erfahrung sammeln. Der soll ein paar Jahre hier in Hamburg sozusagen das Geschäft erlernen und dann können wir über Mallorca sprechen. Das war aber für mich keine Alternative. Also ich glaube, ich wäre dann gegangen. Das wäre zwar zu der Zeit kein großer Verlust für E&V gewesen, aber ich war so beseelt von dieser Idee und vielleicht auch was ich in den Jahren danach immer bewiesen habe, halt ein enormes Durchhaltevermögen. Das heißt, ich habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, ich möchte nach Mallorca gehen. Und irgendwann ist er diesem Wunsch dann auch nachgekommen. Und wir haben die Lizenzverträge unterzeichnet und ich bin dann 1999 nach Mallorca gegangen.
Und Sie haben, damit ich das richtig gelesen habe, im ersten Jahr einen Cottage-Umsatz von 1 Million Euro gemacht. Ist das richtig? Was heißt das genau?
Es war ein bisschen anders. Okay. Also man muss sagen, die ersten Monate, ich bin 99, wie gesagt, das weiß ich noch wie heute, das war im Mai, da war gerade das Finale in der Champions League zwischen Bayern München und Manchester United. Bayern München hat ganz unglücklich das Spiel verloren. Ich bin am nächsten Morgen aufgebrochen nach Barcelona Richtung Fähre und dann mit der Fähre mit meinem Vater rüber nach Mallorca. Die Anfangszeit war super hart. Da bin ich fast dran zerbrochen, weil da lastete natürlich ein enormer Druck auf meinen Schultern. Ich hatte 60.000 D-Mark, 30.000 Euro Startkapital. Davon musste ich meinen kleinen Shop 40 Quadratmeter einrichten. Das sogenannte Working Capital schmolz in der Sonne dahin wie Eis. Also ich wusste, ich kann vielleicht 3, maximal 3,5 Monate überleben, wenn ich keinen Abschluss mache. Und das war wirklich wahnsinnig hart. Da habe ich es oftmals verflucht und habe gedacht, warum hast du diesen Schritt gewagt? Das war ja wirklich total naiv und habe mich so nach Hamburg gesehnt. Aber dann Drei Monate später, im September, habe ich wirklich es geschafft, den ersten Abschluss zu machen. Und dann kam eigentlich so der Ball ins Rollen und es kamen mehrere Abschlüsse. Und das Jahr 2000 war dann sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Damals war es ja noch zu D-Mark-Zeit. Mhm. Und ich habe dann sozusagen mit dem Büro, aber auch Großteil alleine, weil ich doch immer sehr stark auch vorweg marschiert bin, 1 Million D-Mark-Kortageumsatz gemacht. Und das war für ein neues Büro unglaublich erfolgreich.
Und dann guckte dann gleich wieder Christian Ferguson und sagte, der irre Odia, der ist auch jetzt noch erfolgreich, treffen wir uns doch nochmal mit dem, weil den kann ich vielleicht noch für was anderes gebrauchen.
Ja, das hat er ja auch, als wir vor 6 Jahren hier waren, sehr wertschätzend gesagt. Also er sagt, das war ja unglaublich oder unfassbar, sagt er, unfassbar erfolgreich. Und dann rief er das eine oder andere Mal an und fragte, ob ich nicht zu ihm zum Lunch komme. Er würde sich gerne mal mit mir unterhalten, weil er hatte parallel in Palma de Mallorca einen sogenannten Flagship-Shop geöffnet, sehr, sehr groß, um Teile, die ich mit meiner Lizenzpartnerschaft sozusagen nicht abdeckte, auf Mallorca selber zu betreuen. Und auch er musste merken, dass Mallorca ein ganz schönes Haifischbecken ist und dass es wahnsinnig schwierig war, mit der Geschäftsführung dieses Unternehmen, diesen Shop in Erfolg zu bringen, und fragte dann, was ich gemacht habe und wie ich die Situation sehe. Und da merkte ich das erste Mal, dass wir eigentlich partnerschaftlich miteinander agierten. Er hörte mir zu, hinterfragte Dinge, und das war eigentlich dann so ein bisschen der Beginn unserer Zusammenarbeit. Man merkte, ihm war wirklich daran gelegen zu verstehen, wie ich es aufgesetzt habe, was ich vielleicht anders gemacht habe als er in Palma de Mallorca. Und ja, daraus hat sich dann unsere Partnerschaft eigentlich entwickelt.
Das müssen Sie mal erklären, was das eigentlich genau war, weil Sie wirkten ja damals 2019, wenn man das Buch liest, auch davor sozusagen als, das war jetzt der Mann, den Christian Völkers, ne, also muss man nicht erklären, Engel und Völkers, einer der Gründer, ausgewählt hat. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass kaum ein Wochenende verging, als Sie dann zurückkamen zu Engel und Völkers und da verschiedene Positionen am Ende dann CEO waren, alleiniger CEO, dass kaum ein Wochenende verging, in dem Christian Völkers nicht bei Ihnen anrief und sagte, wollen wir uns nicht treffen, und dann bei Ihnen zu Hause saß und über Dinge sprach. Das ist ja in den meisten, also bei den meisten Unternehmen nicht so, dass man dann, dass da jemand ist, der so sehr von dem Eigentümer umworben wird. Was war das zwischen Ihnen?
Ich glaube, wir hatten eine sehr besondere geschäftliche, aber auch freundschaftliche Beziehung. Damals, 2000, 2001, als ich zurück nach Hamburg gekommen bin, war ich natürlich noch sehr, sehr jung, 24 Jahre alt, hatte aber den Riesenvorteil, dass ich der Einzige war, der natürlich diesen Pioniergeist hatte, mit der Marke ins Ausland zu gehen und da viele Erfahrungswerte gesammelt hatte. Und das hat er sehr anerkannt. Und ich muss ehrlich sagen, das, glaube ich, ist auch eine seiner ganz, ganz großen unternehmerischen Leistungen, dass er damals den Mut hatte, und das war bestimmt auch für ihn nicht immer ganz einfach, einen so jungen Mann das Vertrauen zu schenken und zu sagen, okay, wir machen gemeinsam die internationale Expansion. Es gab ja nichts. Es gab Deutschland, da hatte man 13, 14 Standorte, ein paar Gewerbestandorte. Ich war der Erste im Ausland, und dann haben wir 2001 Engel und Völkers International GmbH gegründet. Da bin ich dann geschäftsführender Gesellschafter geworden. Und dann hat er mir eigentlich das Vertrauen geschenkt, diese Internationalisierung umzusetzen. Und natürlich hat sich unser Verhältnis enorm entwickelt. Er war am Anfang ein ganz, ganz starker Mentor. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, wenn es um Verkäuferkommunikation, Markenkommunikation ging. Aber ich glaube, er hat auf der anderen Seite an mir sehr, sehr geschätzt, dass ich sehr agil war. Ich bin, ich würde mal sagen, jeden Morgen aufgestanden, irgendwo hingeflogen und habe versucht, das Produkt Lizenzpartnerschaft, was ja damals Franchising, das kannte gar keiner, auf die Straße zu bringen. Das heißt, ich war eigentlich so 270 Tage im Jahr unterwegs und habe die Internationalisierung angeschoben. Und das ist ja immer ganz interessant, wenn man sozusagen dann rückblickend I&V sieht und auch 2021, als wir sozusagen die Mehrheit am Unternehmen verkauft hat, da denkt man immer, ach, das ist ja so eine geradlinige Erfolgsgeschichte. Nee, das war es absolut nicht. 2001 war super hart. Wir standen mit dem Rücken an der Wand. Es war wirklich so, dass die Lichter hätten ausgehen können. Ich bin gleich begrüßt worden in Hamburg mit dem Gehaltsverzicht. Und dann entwickelte sich im Laufe der Zeit unsere Beziehung. Und ich würde mal sagen, am Anfang war er der starke Mentor, dann hat er mich 2006 in den Vorstand berufen. Ich war für die gesamten Operations verantwortlich und 2014 haben wir dann das Modell, was in Deutschland eigentlich sehr unüblich ist, einen Laden gemeinsam, ein Unternehmen gemeinsam zu führen, als Co-CEOs verankert. Und wir hatten immer einen sehr, sehr starken Austausch. Also wir haben uns wirklich fast jedes Wochenende zusammengesetzt und dann besprochen, wie es weitergeht, haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie wir uns verstärken müssen auf der Personalseite, um wirklich weiter wachsen zu können. Und ich glaube, das hat uns auch beide fasziniert und das war auch so ein bisschen zwischen uns, ich würde mal sagen, der geschäftliche Pakt. Wir wollten unbedingt unangefochtener Weltmarktführer werden, auch wenn wir das Ziel nie erreicht haben, aber das war sozusagen
das wussten aber auch nur Sie beide, ne? Oder? Also vielleicht noch zwei, drei andere, aber nach außen hin war das immer so hanseatisch und ja, wir wollen schon wachsen und so, aber das liest man jetzt in dem Buch, dass Sie Weltmarktführer werden wollen, also der größte Immobilienmakler der Welt.
Ja, das war eine Triebfeder gerade zwischen uns beiden. Da haben wir auch einige Leute im Top-Management auf die Reise genommen. Aber es ist richtig, nach außen hin sind wir deutlich bescheidener aufgetreten, weil man natürlich auch sagen muss, so einen Anspruch zu verkörpern, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zwischen uns beiden gewesen. Hätte ich das überall auf der Bühne so verkündet? Nein, dafür waren wir eher hanseatisch geprägt und haben versucht, gerade auf Bühnenshows andere glänzen zu lassen. Da war Understatement doch eher unser Motto.
Und dann, also Sie haben es gesagt, diese Doppelspitze, nicht nur ungewöhnlich Doppelspitze, muss man immer vorsichtig sein, dann noch eine Doppelspitze, der eine, der mit seinem Namen in die Firma prägt, sozusagen der große Christian Völkers, Sie dann als jemand, der auch Anteile hatte an E&V, aber eben nicht, das heißt jetzt plötzlich nicht Völkers und Odia, sondern es hieß immer noch Engel und Völkers. Und dann entscheidet er sich 2019 zu sagen, weißt du was, du wirst jetzt alleiniger CEO. Und da habe ich gedacht, ja wow, und damit ist diese ganze Nachfolge, wie alt waren Sie damals, 2019, Mitte 40?
Da war ich 42 Jahre alt.
42, ja. So. Also dann war diese ganze Nachfolge, habe ich gedacht, das ist jetzt geregelt bei Engel und Völkers. Und staunte dann, als, das gar nicht so, wie lange ging es dann, 4 Jahre noch so, aber alles in allem. Und da muss ja zwischendurch was passiert sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich das Buch richtig gelesen habe. Ist am Ende der Bruch irgendwie in dieser Corona-Zeit passiert? Weil auch Christian Völkers sich verändert hat? Oder was hat dazu geführt? Weil man hatte ja den Eindruck, da sind zwei eng zusammen, weil beide bereit sind, ihr Leben für diese Firma zu geben. Sie beschreiben, das können wir ja nachher noch in dem Buch auch, dass natürlich dann auch vieles andere zu kurz gekommen ist. Sie haben praktisch keinen Urlaub gemacht. Sie haben den ganzen Urlaub nur telefoniert. Ihre Frau hat dann damals gesagt, dann lass es doch, dann müssen wir doch gar keinen Urlaub machen. Man hat das Gefühl, aber die beiden bringt nichts auseinander. Und jetzt ist natürlich interessant, was war es denn am Ende, was dazu geführt hat, dass diese Nachfolgeregelung, die ja lange Zeit so gut aussah, dann doch nicht funktionierte?
Ja, darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht. Und ich glaube, so ein Buch ist auch immer gut, um Dinge zu verarbeiten. Gerade in der Phase, als ich es geschrieben habe, ist mir natürlich nochmal vieles klar geworden. Ich glaube im Nachhinein, dass Corona, die Pandemie vielleicht der Auslöser für unsere Trennung als Gesellschafter war, weil ich ja 2021 dann ganz klar ihm gegenüber signalisiert habe, dass ich meine Anteile verkaufen möchte. Die Pandemie, und ich glaube, jeder und jetzt auch rückblickend weiß, wie schwer das war. Und wir waren es natürlich gewohnt, sehr eng im Austausch zu sein, uns abzustimmen. Und ich habe in der Pandemie einen anderen Christian Völkers erlebt, als ich ihn davor kannte. Er hat sich sehr, sehr stark isoliert, was natürlich auch gesundheitlich richtig war. Aber zwischen uns ist irgendwie der Faden so ein bisschen gerissen, hatte sehr düsterne Prognosen, hat sich eigentlich tagtäglich übertroffen in seinen düsteren Prognosen, was die wirtschaftliche Entwicklung gesamt, aber auch von Engel und Völkers angeht. Und ich war einfach aufgefordert, diese vielen, vielen Menschen unter der Marke Engel und Völkers in Deutschland, aber auch weltweit, den Halt und Orientierung zu geben. Ich musste sie motivieren, ich musste ihnen einen Weg aufzeigen, wie es weitergeht. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer Krisen als Chance sehe, dass ich immer sehr optimistisch bin, auch sehr optimistisch kommuniziere. Und ich konnte zu dieser Zeit eigentlich, ich sag mal, mit der Einstellung von Christian Völkers nichts anfangen. Ich wollte meine Zeit darauf verwenden, die Enge und Völkers Familie, die Tausenden von Menschen unter der Marke nach vorne zu bringen, ihnen was zu bieten, ihnen Halt zu bieten. Mhm. Und vielleicht habe ich mir auch von seiner Seite, und da muss man sehen, am Anfang der Pandemie, da kommt immer so eine Schockstarre, da brechen wirklich die Umsätze ein und irgendwann merkte man, es wird ein bisschen besser, Umsätze laufen wieder. Vielleicht habe ich mir auch Anerkennung von ihm gewünscht, die ich dann nicht bekommen habe, sondern er hat in dieser Zeit eigentlich über einen ganz radikalen Schwenk bei Enge und Völkers nachgedacht, eine ganz andere Ausrichtung des Unternehmens. Und das konnte ich und wollte ich so nicht mitgehen. Und ja, ich würde sagen, dass wir weniger uns abgestimmt haben und dass ich vielleicht auch nicht mehr so den Rückhalt gespürt habe, wie ich ihn sonst immer hatte. Wir waren ja nicht immer einer Meinung. Wir haben sehr, sehr viel kontrovers diskutiert. Aber wenn ich vor die Mannschaft getreten bin, vor das Team, das Management-Team oder auch die Agents, dann wusste ich immer, dass ich den Rückhalt von Christian Völkers hatte. Und dieses Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und ich glaube, das war dann auch schlussendlich der Bruch zwischen uns beiden.
Was dann auch einfach, ganz einfach daran lag, dass Sie sich nicht mehr so oft gesehen haben, dass dieser persönliche Austausch, das klingt ja so, als ob der gar nicht mehr stattgefunden hätte dann, ne?
Konnte er ja auch nicht.
Konnte er nicht,
ja,
genau.
Ja, er konnte es nicht. Es gab ja sozusagen die Lockdown-Bestimmung. Wir konnten nicht mehr uns so austauschen. Das war bestimmt der wesentliche Grund. Es ist natürlich so, wenn jeder alleine agiert und bei mir hieß alleine, ich habe unzählige Meetings, Videokonferenzen mit dem Management, ob hier in Europa, in Amerika gemacht. Und ich hatte in dieser Zeit eigentlich das Gefühl, auch wenn wir räumlich getrennt waren, war ich mit dem Management so eng verbunden wie noch nie. Und auf der anderen Seite hatte ich so viel Distanz zu Christian Völkers wie noch nie, weil wir einfach das, was wir gewohnt waren, uns morgens auf dem Cappuccino unten im Atrium in der Unternehmenszentrale zu treffen oder auch privat am Wochenende bei einem von uns beiden zu Hause, das gab es nicht mehr. Und ich glaube, ja, das war vielleicht ein sehr, sehr starker Kontrast, dieses starke Zusammenwachsen mit dem weltweiten Management zu sehen, dass man voll in der Verantwortung ist, dass die Leute einen brauchten, dass sie die Orientierung, den Halt brauchten, dass sie den Motivator brauchten und auf der anderen Seite dann konfrontiert zu sein mit jemand, der sich sehr isoliert hatte, das führte dann dazu, dass einfach nicht mehr wie davor dieses Verhältnis bestand, was so wahnsinnig partnerschaftlich, freundschaftlich, auch so leidenschaftlich war in Bezug auf immer das Beste zu geben in jeder Diskussion zum Wohle des Unternehmens.
Er war ja dann, so wie das sich anhört, auch die Person, mit der Sie am Abstand am meisten zu tun hatten in den Jahren, oder?
Ja, man kann sogar sagen, ich glaube, ich hatte mit ihm mehr zu tun als mit meiner damaligen Ehefrau, weil wir wirklich beide so fasziniert davon waren, die Marke, das Unternehmen, um die Welt zu treiben, ein Global Player zu werden. Und deswegen haben wir uns natürlich wahnsinnig eng ausgetauscht und abgestimmt. Wir haben enorm viel Zeit verbracht, gerade in der Anfangszeit, als ich sozusagen 2001 wieder zurückgegangen bin und wir die Internationalisierung forciert haben. Wir haben unzählige Flugstunden miteinander verbracht, wo wir natürlich auch im Flieger darüber nachgedacht haben und die Meetings vorbereitet haben. Das war eine sehr intensive Zeit.
Wie hat er reagiert, als Sie gesagt haben, Christian, ich verkaufe, möchte meine Anteile verkaufen? Damit war ja auch klar, war das schon klar, dass Sie ganz aus dem Unternehmen rausgehen würden?
Das war zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz klar. Ich merkte einfach bei dem, was ihm vorschwebte, dieser radikale Schwenk, das Unternehmen anders aufzustellen, dass ich das so zu dem damaligen Zeitpunkt nicht nachvollziehen konnte und auch nicht umsetzen konnte und wollte.
Anders aufzustellen hieß was? Also
ja, es ging ihm schwebte einfach eine stärker digitalisierte Tech-Plattform vor und für mich war natürlich immer ein hohes Gut die Menschen. Mein ganzes Leben war eigentlich immer dadurch geprägt, dass ich gesagt habe, mein Hebel ist, Menschen zu befähigen, ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und ich hatte das Gefühl, dass er mich so gesehen hatte, dass ich gut genug war, ein traditionelles Maklerunternehmen zu führen, aber diesen nächsten Sprung, wie er es nannte, auf der Tech-Seite stärker, dass er mich da eigentlich so gar nicht richtig einplante. Und ja, dann war es so, dass ich mir eigentlich ganz klar die Karten gelegt habe und gesagt habe, wir brauchen eine neue Aufstellung. Wir müssen unseren Kampf, unser Powerplay, wo geht es hin, was ist die richtige Ausrichtung, das können wir eigentlich nur sinnvoll für das Unternehmen umsetzen, wenn wir eine andere Gesellschafterstruktur haben. Mhm. Und daraus habe ich eigentlich für mich den Entschluss gezogen, ich verkaufe meine Anteile. Und das war ganz interessant, habe ich sowas vorher angedeutet, hat er eigentlich immer sehr, sehr stark darum gekämpft, dass das natürlich nicht passiert. Mich dann ein paar Stunden später oder einen Tag später angerufen und wir sind wieder zusammengekommen. Und dann hat er gesagt, komm, wir müssen so lange reden, bis wir da eine Lösung finden. Dieses Mal war es anders. Er hat das entgegengenommen und hat dann auch ganz nüchtern reagiert und gesagt, okay, dann spricht er mit den anderen Gesellschaftern, wie die das sehen, ob da auch jemand bereit ist. Und dann nahm sozusagen das Schicksal seinen Lauf. Die Kugel war aus dem Lauf und das Unternehmen wurde angeboten. Und schlussendlich ist dann auch 2021 die Mehrheit am Unternehmen verkauft worden.
Ist verkauft worden an wen nochmal? An
Private Equity Gesellschaft.
Genau. Also auch die Mehrheit, auch Christian Voerges hat nicht mehr die Mehrheit an diesem Unternehmen. Wie ist es heute? Haben Sie noch Kontakt?
Wir haben leider nicht mehr so viel Kontakt. Ist vielleicht auch ganz normal, man muss ehrlich sagen.
Nicht mehr so viel ist ja immer schon gut. Man hätte ja auch sagen können, gar kein Kontakt wäre auch möglich gewesen.
Nein, wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen nochmal gesehen und natürlich habe ich ihm auch das Buch überreicht.
Hat das gelesen?
Handsigniert. Das glaube ich schon. Ich habe noch keine Rückmeldung, okay. Aber ich bin mir sicher, dass er es gelesen hat. Und nein, wenn wir uns sehen, wir verbringen ja beide auch sehr, sehr gerne Zeit auf Mallorca. Ich glaube, dann haben wir auch viele andere Themen, über die wir sprechen können. Wir hatten halt damals unterschiedliche Auffassungen, wie es weitergeht. Und ich glaube, damit muss man auch ganz professionell umgehen. Und wenn man mich fragt, ob ich darüber traurig bin, dass es gewesen ist, dann sage ich immer, nee, bei mir überwiegt wirklich die Freude, dass ich es miterleben durfte, dass ich ein so aktives Geschäftsleben mit Christian Voerges, Engel und Voerges zu prägen, Global Player draus machen, das überwiegt bei mir bei Weitem, als dass ich darüber nachdenke, was wäre gewesen. Und ich glaube, alles hat seine Zeit und das heißt ja auch immer, man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und 2021 war natürlich ein bombastisches Jahr. Wir hatten den Umsatz um 39% gesteigert. Das erste Mal über 1 Milliarde Cottage erwirtschaftet, 1,27 Milliarden. Das war davor unfassbar, als ich 2014 Co-CEO geworden bin, also 7 Jahre davor, da hat das Unternehmen gerade mal 300 Millionen Cottage-Umsatz gemacht. Also das war schon der richtige Zeitpunkt, dann vielleicht auch zu sagen, wir stellen es anders auf in der Gesellschafterstruktur. Und natürlich dann 2023, als ich wirklich den Abschied eingeleitet habe, mich dann auch sozusagen als CEO zurückgezogen habe, da war natürlich der Abschied, das war sehr emotional, ich glaube nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele, die uns natürlich immer gemeinsam erlebt haben. Ganz viele haben gesagt, das war so ein bisschen wie Mama und Papa. Mhm. Man wusste immer, die sind da, die gehörten einfach dazu. Und vielleicht habe ich mich auch so ein bisschen so gefühlt. Ich war so ein bisschen Teil des Inventars und dann habe ich sozusagen meinen Abschied verkündet und das war dann die Zeit, wo ich noch Präsident danach war von Engel und Voerges und wo ich dann das herrliche Projekt ein Buchschreiben umsetzen konnte. Aber wenn ich zurückblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ein sehr, sehr erfülltes Geschäftsleben bei Engel und Voerges.
Und trotzdem fragt man sich, wenn man so wie ich das Buch jetzt liest, denkt man sich, mein Gott, was hat der für eine sensationelle Karriere gemacht? Aber dann kommen so eine Dinge wie Ehe kaputt, keine Zeit für die Familie, irgendwie insgesamt auch anstrengend. Sie schreiben, dass wenn sie dann mal frei hatten, dann dass ihre Frau immer schon eine Decke mitgenommen hat, weil sie wusste, sie legen sich auf die Decke und schlafen dann sofort ein, weil sie so übermüdet sind. Das erzählen viele, die in diesem Podcast sind, gerade Unternehmensberater, die dann mal ins Konzert gehen und dann schlafen in der Loge dann von 6 Unternehmensberatern 5, außer der eine, der sich wirklich dafür interessiert. Da fragt man sich, ist es das wert gewesen? Weil Sie sind jetzt Anfang 50, kommen Sie Ende 40, was sind Sie?
Ich bin 47, werde dieses Jahr 48.
Genau. Also noch total jung.
Ist es das wert gewesen? Das war es mir auf jeden Fall wert. Ich habe da drin eine sehr, sehr große Erfüllung gesehen. Ich glaube, dass ich meine Batterien immer sehr, sehr gut aufladen konnte, aufgrund, dass ich was bewegen konnte. Ich war immer sehr inhaltlich getrieben. Ich wollte Dinge umsetzen, ich wollte Dinge anschieben. Das hat mich sehr befriedigt, begeistert. Hatte das auch so seinen Preis? Auf jeden Fall. Und da muss auch jeder, der sozusagen erfolgreich werden möchte, egal in welchem Bereich, in welcher Industrie, eine Karriere ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und da muss man nicht einmal gut sein, sondern man muss eigentlich jeden Tag konstant Leistung erbringen. Und das ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und das ist auch was, was ich natürlich gemerkt habe, als ich dann ausgeschieden bin. Dieses, man kommt irgendwo hin, man steigt morgens in den Flieger in Hamburg und dann landet man in Mailand und trifft das Team oder in Rom. Und jeder erwartet immer, dass man den besten Tag hat, dass man die beste Ansprache hält, dass man sozusagen galant und charmant vor dem Team sie alle mit auf die Reise nimmt. Dieses andauernd im Spotlight zu stehen und allen Kraft zu geben, das kostet natürlich sehr, sehr viel Kraft. Und ja, sind da Dinge bei mir privat auf der Strecke geblieben. Ich schreibe ja auch in meinem Buch, ich habe mich dann irgendwann von meiner damaligen Frau getrennt. Ich glaube auch, dass die Ferien mit mir manchmal anstrengend waren, weil ich so viel telefoniert habe, dass die so Sätze oder dass so Sätze gefallen sind wie, nein, dann bleib doch besser zu Hause, wenn du eh nur arbeitest. Das hat seinen Preis und das muss auch jedem bewusst sein. Also man muss, glaube ich, sehr, sehr gut mit Stress umgehen können, gerade wenn man im Dienstleistungsbereich ist und wir hatten kein starkes Produkt. Ich konnte nicht wie bei Porsche oder Aston Martin das Tuch vom Sportwagen hochheben und sagen, hier ist ihr tolles Produkt, sondern das Einzige, worum es ging in meinem Leben, in meiner Karriere, war, Menschen zu befähigen, ihre Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und das bedeutet, man ist Dienstleister für Menschen, für das Management. Das ist sehr, sehr anstrengend und das führt auch dazu, dass man sozusagen ausgebrannt ist. Wenn man dann noch 270 Tage reist, im Flieger ist, manchmal nicht weiß, wo man eigentlich nachts aufwacht, weil man sich zwischen Europa, Amerika, teilweise Asien bewegt, kostet das Kraft, ja.
Und haben Sie jetzt, wo man kriegt ja das immer nicht mit, wie hat das neulich jemand in diesem Podcast beschrieben, man ist dann wie in so einem goldenen Käfig, während man da drin ist, kriegt man das gar nicht genau mit. Wenn Sie jetzt darauf zurückgucken, sagen Sie trotzdem, habe ich verstanden, das war eine tolle Zeit, aber sehen Sie jetzt auch zum ersten Mal, dass Sie sagen, das war ja schon eine Zeit, in der ich nicht so wirklich darüber nachgedacht habe, was ich gemacht habe, weil ich war ein Bestandteil dessen und das wird jetzt ja ganz anders sein. Und das Tolle ist ja, Sie haben ja die Chance, Philipp Westermeier hat das neulich mal gesagt, dass man ja auch noch ein zweites Leben beginnen kann, wenn man einmal so eine erfolgreiche Geschichte hinter sich hat.
Ja, ich glaube, man ist da so ein bisschen wie im Tunnel. Man ist sehr stark fremdgesteuert, auch wenn man immer glaubt, man hat alles selber im Griff und man legt sich die Termine selber. Das ist natürlich nicht so. Da ist ein ganz schön enges Korsett um einen gebunden, was Verpflichtungen angeht, was auch dieses Thema angeht, was ich gerade sage, diese gewisse Omnipräsenz, die man haben muss, wo ich dann auch für mich Entscheidungen getroffen habe, damals zum Beispiel, was Social Media angeht, viel auf Instagram, auf LinkedIn zu machen, um natürlich die Leute, die nicht tagtäglich im Headquarter waren und mich erlebt haben, dass die auch irgendwie eine gewisse Präsenz von mir wahrnehmen konnten. Mache ich das und sehe ich das heute ein wenig anders? Ja, ich freue mich, dass ich natürlich heute einen anderen Freiheitsgrad hat, was nicht bedeutet, dass ich gar nichts mache, sondern ich bin ja jetzt auch wieder aktiv, agiere sowohl im Immobilienbereich als auch im Beirat bei einem EduTech-Unternehmen. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Also könnte ich mich jetzt komplett zurückziehen und zu sagen, ich züchte Oliven auf Mallorca? Ich glaube, das wäre nicht mein Leben. Dafür bin ich auch zu aktiv, aber natürlich habe ich heute einen anderen Freiheitsgrad.
Sie müssen das nicht mehr machen wegen Geld sozusagen. Also das würde jetzt, da würden Sie jetzt ganz gut klarkommen in den nächsten.
Geld war für mich von Beginn an nie die große Antriebsfeder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war immer das Thema, Sachen zu gestalten, Dinge wirklich voranzuschieben. Ich hatte eine wahnsinnige und habe auch noch einen wahnsinnigen Spaß daran, Dinge einfach zu machen, sie wachsen zu sehen, gerade auch auf der Immobilienseite Projekte anzuschieben. Was ich natürlich mit dem Geld gerne mochte, ist in eigene Wohnimmobilien zu investieren, weil ich natürlich diese Kombination aus Lebensgefühl und Renditechancen an Wohnimmobilien wahnsinnig schätze.
Das ist interessant. Was war für Sie da wichtiger? Weil das ist interessant. Die einen natürlich, die ich nicht verstehen kann, die sagen, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, ich finde die eigentlich gar nicht so schön und so, aber die scheint schon sehr renditeträchtig zu sein. Und ich hätte immer gedacht, wenn man dann in der Lage ist, Immobilien zu kaufen, dann würde ich persönlich immer erstmal gucken, ist das eine Immobilie, in die ich mich verliebt habe? Und wenn es dann so ist, dann würde ich sie dann vielleicht kaufen und würde mir persönlich, wahrscheinlich ist das blauäugig, jetzt nicht so riesen Gedanken darüber machen, kriege ich die jetzt gut vermietet, weil es ist ja eine tolle Immobilie. Ist schon blauäugig.
Ich habe interessanterweise nie in Immobilien investiert unter Renditeaspekten. Okay. Ich habe immer mich sehr stark in Immobilien verliebt, wo ich gesagt habe, da könnte ich mir vorstellen, den nächsten Lebensabschnitt zu verbringen. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass ich damals, das war so 2006, 2007 in den Elbvororten, ein Reetdach-Anwesen erworben habe, das dann renoviert hat. Und das hat mich wirklich an den Rande der Verzweiflung gebracht, weil es einfach ein viel zu großes Investment für mich damals war. Aber als ich es dann verkauft habe, da habe ich so ein bisschen meine Seele verkauft. Also das hat mir so wahnsinnig viel bedeutet und das war ein so emotionaler Aspekt für mich. Also deswegen für mich ist, wenn ich mich für eine Wohnimmobilie entscheide, dann, weil ich mich wirklich für die Lebensqualität in dieser Wohnimmobilie entscheide. Und wenn sie natürlich dann auch noch beim Verkauf sozusagen ein Profit, Rendite erwirtschaftet hat, ist das schön, aber das ist für mich nicht der hauptsächliche Aspekt.
Wir müssen, wo wir so ganz langsam zum Glück erst auf die letzten Minuten zusteuern, nochmal über einen Mann sprechen, der neben Christian Völkers und natürlich Ihnen eine Rolle spielt in diesem Buch. Den nennen Sie einfach nur Joachim. Wer in Hamburg sich auskennt, weiß, dass Joachim Pawlik gemeint ist. Unternehmensberater, wie Sie, jemand, der ins Machen verliebt ist, irgendwie, glaube ich, der niemals aufhören wird zu arbeiten, der sie nicht nur ermuntert hat, dieses Buch zu schreiben, weil er gesagt hat, Sven, du hast doch eine Geschichte zu erzählen, sondern der auch, schreiben Sie, eine wichtige Funktion hatte, vielleicht der wichtigste Dienstleister für Engel und Völkers in dieser Zeit war. Das ist interessant. Warum? Warum? Joachim Pawlik, muss man wissen, bietet eine Methode an, Führungskräfte zu scannen. Also jetzt, der röntgt die jetzt nicht, ist auch kein MRT, sondern der guckt halt irgendwie in einem relativ aufwendigen Verfahren, was könnt ihr eigentlich, was könnt ihr nicht und so. Welche Rolle spielt Joachim Pawlik in Ihrem Leben? Ist das so eine Art, ist das so ein zweiter Christian Völkers? Oder, weil es klingt sehr als jemand, dessen Rat Sie sehr schätzen und mit dem Sie sehr eng zusammenarbeiten.
Ja, das ist auch so. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es natürlich sehr ungewöhnlich ist, wenn man sich als CEO einen Berater an die Seite stellt, einen Coach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat auch nicht immer bei allen zu großer Begeisterung oder Freude geführt, weil als CEO wird ja oftmals gedacht, naja, der hat einen gut dotierten Vertrag, der muss ja eigentlich alles wissen, der muss den Laden, das Unternehmen selber steuern, nach vorne bringen. Warum braucht der jetzt noch einen Coach?
Was das wieder kostet.
Und hat das dann wirklich so sein Zweck? Und natürlich ist wieder eine Person mehr, die auch eine Meinung hat. Ich persönlich habe ganz, ganz stark davon profitiert und würde sagen, das war eine der wichtigsten und besten Entscheidungen in meinem Leben, mir jemand an die Seite zu holen, der nicht im Inner Circle ist. Man muss sich vorstellen, wenn man im Vorstand so eng über so viele Jahre, und das war ja nicht nur die Beziehung zu Christian Völkers, sondern auch zu dem Finanzvorstand, mit dem ich über 20 Jahre zusammengearbeitet habe, dann kennt man natürlich sehr, sehr stark die Verhaltensmuster. Und ich wusste schon, wenn Argumente hochkamen, welche Gegenargumente und wie wer reagiert. Und da jemand von außen zu haben, der mal andere Sichtweisen ins Spiel bringt, auch andere Impulse gibt, was nicht heißt, dass der Entscheidungen getroffen hat, sondern er hat mir einfach andere Einblicke gegeben, die ich dann genutzt habe, um meine Entscheidung zu treffen, das war sehr, sehr wertvoll. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube, Joachim Pawlik gehört zu den Menschen, die am meisten Unternehmenswert kreiert haben, weil wir natürlich ganz, ganz viel über das Thema Personalmanagement gesprochen haben und dadurch auch eine, ich würde mal sagen, sehr starke Kultur verankert haben. Und zwar dieses Thema, die Familie, unser Management, ganz, ganz wichtig. Wir wussten, dass alle Stärken und Schwächen haben. Jeder von uns macht Fehler. Ich habe tagtäglich auch Fehler gemacht. Das ist so, wenn man viele Dinge anschiebt. Aber wir hatten ein ganz klares Bewusstsein dafür, wie wir unser Management aufbauen und führen wollten. Und davon habe ich sehr, sehr stark profitiert. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Entwicklung anschaut und auch wie lange wir sozusagen mit vielen Managern auch im Ausland zusammengearbeitet haben, sie entwickelt haben, vom Kaufberater zum CEO einer Landesgesellschaft, dann war das eine sehr, sehr gute Investition und die hat einen enormen Return on Invest gebracht.
Und da muss man auch wissen, wenn man Joachim Pawlik kennt, das ist jemand, der im Zweifel dann auch einem Vorstandsvorsitzenden oder auch wem auch immer genau auf den Punkt sagt, in wenigen Worten, das ist gut an dir, das ist nicht gut an dir. Also ich glaube, ich habe selten jemanden kennengelernt, der andere Leute so schnell so gut charakterisieren kann. Gut, er macht das Ganze beruflich und macht das auch lange. Womit ich fast schon zur letzten Frage komme, Sie haben es unglaublich lange gemacht, das muss man sich ja auch vorstellen. Viele Menschen, die hier sitzen in diesem Podcast, sind da mal 4 Jahre hier und 4 Jahre da und so. Jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, gibt es so einen Moment, wo Sie sagen würden, also eigentlich länger, so lange wie ich das gemacht habe, ist es weder fürs Unternehmen gut, noch für mich selber, weil das war ja eine irre lange Zeit.
Ich sage ja in meinem Buch, dass ich mit diesem Buch weder belehren möchte, noch dass es eine Anleitung, eine Blaupause ist, wie man einen Karrierepfad machen sollte, kann. Ich glaube, was mich einfach so fasziniert hat und warum ich so lange und so gerne und leidenschaftlich dieses Unternehmen vorangetrieben habe, war die Entwicklung, dieses Dynamische, dieser Entrepreneurial Spirit, den ich ja auch selber sehr, sehr stark geprägt habe. Erst mit meiner Lizenzpartnerschaft, aber dann auch mit der Expansion. Und ich glaube, wenn man viele Möglichkeiten erhält und sich selber auch so ein bisschen seinen Karrierepfad entwickelt und gefördert, aber auch von einem Dinge gefordert werden und es einfach interessant bleibt und man jeden Tag mit Freude und Leidenschaft aufsteht. Und das heißt nicht, dass jeder Tag ein perfekter Tag gehabt war. Da gab es auch ganz, ganz viele Rückschläge und Niederlagen. Aber irgendwie war da immer eine große Portion Leidenschaft dabei. Dann kann man auch bleiben. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht den perfekten Weg. Für mich war das super. Ich hatte das Geschäft als Auszubildender von der Pike auf gelernt. Ich konnte dann als Erster ins Ausland gehen, Erfahrung sammeln, konnte die im Unternehmen einbringen, konnte mich immer weiterentwickeln bis an die Spitze des Unternehmens als CEO, als Gesellschafter. Und ich habe natürlich auch oftmals, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, gesagt, okay, wenn es keiner machen möchte, dann setze ich selber um. Ich habe oftmals auch gesagt, hört mal zu, ich glaube, wenn es sozusagen nicht so erfolgreich wird, wie wir uns das alle vorstellen oder wie es auch im Businessplan prognostiziert, zur Not gehe ich da selber hin und baue es dann auf. Krass. Und das war, glaube ich, auch was mich immer geprägt hat. Und weil es halt immer viel zum Aufbauen gab, zur Weiterentwicklung, bin ich dann halt auch 27 Jahre geblieben.
Hatten Sie die Hoffnung, den Wunsch bis zum Ende Ihres Arbeitslebens bei Engel und Völkers? Oder war Ihnen klar, also es war Ihnen wahrscheinlich klar, irgendwann geht es zu Ende, so oder so. Nur weil es im Ruhestand. Aber war das so ein Wunsch?
Nein, das war kein Wunsch. Ich habe während der Phase, gerade so von 2014 bis 2019/20, als die Pandemie dann ausbrach, immer mit voller Leidenschaft als CEO die Werte des Unternehmens, aber auch meine eigenen Werte verkörpert. Und natürlich hätte ich mir vorstellen können, da bis zu meinem letzten Arbeitstag zu bleiben. Aber ich war auch immer sehr realistisch und ich glaube, ich habe immer eine gesunde emotionale Distanz zu dem Unternehmen bewahrt. Und das ist auch was ich oftmals bei Unternehmern nicht so sehe. Die sind sehr stark selbstverliebt in das Projekt, in das Unternehmen und verlieren dadurch so ein bisschen die Distanz. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, dass ich, obwohl ich es mit hoher Leidenschaft vorangetrieben habe, trotzdem diese Distanz gewahrt habe. Und dann, als ich gemerkt habe, Mensch, da gibt es Dinge, die kann und will ich so nicht verkörpern, auch für mich die Entscheidung getroffen haben, dann muss es in einer anderen Konstellation weitergehen.
Vielen Dank, viel Erfolg mit dem Buch. Vielleicht sehen wir uns in 6 Jahren schon wieder und mal sehen, was dann alles passiert ist. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich habe mich sehr gefreut und es war wie das letzte Mal eine ganz, ganz tolle Sache, diesen Podcast zu machen. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.